Radio Lora, 97,5 MHz.
Nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lora-Welle, die Hälfte des Äthers.
Willkommen Cassandra La Portrelaire, Portraits. Heute am 5. Dezember 2022 hören wir während 2 Stunden eine Collage der Hälfte des Äther-Sendungen von 2009 und 2008. Später hören wir noch eine Sendung von Phönixen Schreibende Frauen lesen aus dem Jahr 2005. In der Sendung Schreibende lesende Frauen-FeministInnen sprechen Esther Spinner, Rosemarie Schmidt, Brigitte Keller, Ruth Meyer, Wanda Schmidt und Cornelia Giacome. Einige lesen und sprechen über ihre eigenen Bücher, die anderen sprechen oder lesen etwas über die Bücher dieser Schriftstellerinnen.
Radio Lora, 97,5 MHz.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei der Hälfte des Äthers, dem feministischen Themenmagazin bei Radio Lora. Am Mikrofon ist Nicole. In der heutigen Ausgabe der Hälfte eröffnen wir einen Raum für Schriftstellerinnen aus Zürich. Anlässlich des Welttages des Buches am 23. April fand eine besonders bemerkenswerte Veranstaltung im Zentrum Karl der Große der Stadt Zürich statt. Zum Welttag des Buches vom 23. April gab es auf der ganzen Welt unterschiedliche Veranstaltungen, die Lesen, Schreiben und den Austausch über Geschriebenes und Gelesenes gefördert haben, so auch in Zürich. Das Motto des diesjährigen Welttag des Buches war »Schenk mir ein Buch«. Zürcher Autorinnen haben ernst gemacht mit diesem Motto »Schenk mir ein Buch« und eingeladen, ins Zentrum Karl der Große zu kommen. Verschiedene Autorinnen haben Bücher, die sie selbst geschrieben haben, mitgebracht. Sie haben darüber erzählt, sie haben vorgelesen und haben dann diese Bücher an andere Autorinnen verschenkt. So hat jede Autorin etwas von sich selbst preisgegeben und dargestellt und es dann aber mit dem schriftstellerischen Schaffen einer anderen Frau ausgetauscht. Herausgekommen ist ein aufregender und spannender, sehr inspirierender Raum weiblicher schreibender Kreativität, den Aisha Nesrin besucht hat. An diesem Abend sind die schreibenden Frauen zu lesenden Frauen wieder geworden. Auch Leserinnen haben sich beteiligt. Sie konnten Lieblingsbücher mitbringen, diese ebenfalls anpreisen und verschenken. Der Abend hat gezeigt, wie stark Lesen und Schreiben zusammenhängen können und wie wichtig ein Austausch zwischen Frauen, die schreiben, und Frauen, die lesen, ist. In der heutigen Ausgabe der Hälfte des Äthers kommen 3 Autorinnen zu Wort, nämlich Esther Spinner, Brigitte Keller und Cornelia Jakomit. Autorin Esther Spinner hat ihr neuestes Buch Lamento vorgestellt. Sie hat Passagen aus ihrem Text vorgelesen. Esther Spinner ist Autorin, die sich lange Jahre vor allem mit Wortkunst und Anagrammen beschäftigt hat. Ihr neuestes Buch Lamento erzählt von der Trauer und vom Verlust einer liebgewordenen Freundin und ihrer ganzen Familie in Sardinien. Esther Spinner selbst lebt zwischen der Schweiz und Italien. Seit über 30 Jahren hat sie engen Kontakt nach Italien, genauer gesagt nach Sardinien. Und in ihrem Buch Lamento beschreibt sie den Verlust einer über die Jahre sehr lieb und ihr wichtig gewordenen Freundin. Hauptfigur des Romans Lamento ist Antonella, auch Nella genannt. Sie ist Mittelpunkt und Magnet einer weit verzweigten sardischen Familie, eine königliche Frau, graziös und hässlich, kraftvoll und unabhängig, für die Ich-Erzählerin des Romans der Inbegriff von Leben. Antonella hat die Erzählerin bereitwillig in ihre große Familie aufgenommen, über alle kulturellen Unterschiede und Irritationen hinweg und ihr dort einen Platz und eine Rolle darin zugewiesen. Durch den Tod Antonellas verändert sich alles. Hier setzt das eigentliche Lamento, die Totenklage, ein. Hören wir Esther Spinner.
Ich beginne gleich am Anfang. Genua drehte sich ein einziges Mal. Ich stand an der Reling und wartete auf die Bewegung, die mich vom Land entfernen würde. Das Schiff unter mir zitterte leise wie ein Hund, wenn er schnell gelaufen ist, lag aber ruhig im Wasser, bewegte sich nicht. Doch Genua bewegte sich. Es drehte sich der Berg, die Stadt, alle übereinander geschachtelten Häuser, alle Lichter der Stadt drehten sich von mir weg. Die ganze Stadt drohte sich um sich selbst. Es schien, als ob jemand hinter dem Berg an einer riesigen Kurbel drehte. Halb erfreut, halb erschrocken, bestaunte ich das unerwartete Bild. Da glitt Genua zurück und ich stand an der Reling auf einem Schiff, das im Hafen abdrehte. Genua war wieder am Ort. Und niemals mehr sah ich, wie Genua sich vom Hafen abwandte. Nach über 24 Stunden Reise komme ich an und die Ankunft ist jedes Mal gleich. Einmal steht ein neues Buffet da, wenn ich komme, ein neuer Fernseher oder eine neue Vespa. Der Motocarro, eine Vespa mit einer Ladefläche, ist rot anstatt blau. Oder oben während der Bauzeit sind die Fenster eingesetzt worden. Und die Kinder sind ein bisschen gewachsen. Aber solange Pepedu mir am ersten Abend seine immer gleiche Scherzfrage stellt, solange bleibt sich alles gleich. Sag mir, fragt er mich, heißt es una curva di Rita, Betonung auf dem zweiten I, oder una curva dritta? Und ich lache und sage, dass er mich das mindestens schon 20 Mal gefragt hat. Er lässt nicht locker, ist erst zufrieden, wenn ich die Antwort gebe. Seit wann ist eine Kurve gerade? Jetzt nickt er lachend, Test bestanden. Alles ist sich gleich geblieben, auch ich. Ich tauche ein in die unendliche Gegenwart der Tage. Das große Buffet stand parallel zum Esstisch, unten mit Töpfen gefüllt, oben hinter Glastürchen standen Teller und Gläser. Hoch war das Buffet und wurde ganz einfach das Möbel genannt, il mobile, ein Wort, das auch beweglich bedeutet. Das Buffet allerdings stand unverrückbar, seit es einige Jahre nach meinem ersten Besuch hingestellt worden war. Antonella nutzte die für Kinder unerreichbare Höhe, um alles, was sie störte, mit einem gezielten Wurf hinauf zu befördern, begleitet vom enttäuschten O der Kinder. Das Buch, das ich mitbrachte, flog nach 2 Tagen hinauf. Es war ein Geisterbuch, in dem man eine knirschende Säge und eine knarrende Türe bewegen konnte. 2 Tage lang wurde es durchgeblättert, es wurde gesägt und geknarrt. Dann lag es oben beim Federballspiel vom letzten Mal, beim sprechenden Papagei aus Plüsch und bei den Tonbändchen, die Pepedu stundenlang anhörte, bevor sie auf dem Mobile landeten. Nur Tore konnte hinaufreichen, wenn er auf einen Stuhl stieg und sich streckte. Doch er hütete sich, das zu tun ohne Aufforderung. An besonders ausgelassenen Abenden ließ sich Antonella erweichen. »Steig rauf«, sagte sie zu Tore, »mal sehen, was alles da oben ist.« Und dann war es wie Weihnachten oder Geburtstag oder beides zusammen. Das Erstaunen und der Jubel über längst Vergessenes. Das Geizerbuch knarrte, Pepedu ließ sofort das Tonband laufen, Miss Kappala Pipi, Papa. Und der Papagei mit einer neuen Batterie im Rücken wiederholte artig, Miss Kappala Pipi. Einige Tage dauerte die Freude, dann flog Stück um Stück wieder aufs Buffet, um irgendwann, unerwartet, heruntergeholt und bestaunt zu werden. Dieses Auf und Ab rechtfertigte den Namen Mobile. In diese Fassteile-Welt bricht der Tod ein. Einen halben Kilometer vom Haus entfernt bremste Keko. Hier, genau hier, am Tag siehst du noch Antonellas Blut auf dem Boden und einen Schuh haben wir gefunden, einen einzelnen Schuh. Sie sind ins Nachbardorf gefahren, erzählte Emilio, weil eine Cousine von Babo gestorben ist. Sie fuhren hin, um zu kondolieren und auf dem Rückweg dann. Ich war im Dorf und der Buschauffeur hielt an und sagte, ich solle die Ambulanz benachrichtigen, er selbst habe keine Zeit. Am Dorfeingang habe es einen Unfall gegeben. Zwei Leute auf einer Vespa, ich solle mich beeilen. Zuerst dachte ich mir gar nichts. Ich ging in die Bar und rief die Ambulanz an. Und dann erst kam mir in den Sinn, es könnten Mama und Babo sein. Inza und ich, wir waren hier, sagte Keko, und wir fuhren sofort hin. Doch da hatten irgendwelche Leute beide schon auf einen Lastwagen gelegt und waren losgefahren. Und von der Ambulanz war nichts zu sehen. Wir fanden den Schuh und die Vespa, sagte Pepedu. Den Schuh und die Vespa, und da wussten wir, dass sie es waren. Wir fuhren hinterher, erzählte Enza weiter. Hupend und winkend fuhren wir hinter dem Lastwagen her. Doch aus der Notfallstation ließen sie uns nicht zu ihnen. Wir hörten Mama schreien, Tore, Toto, rief sie, immer wieder. Und Babo sagte etwas, was wir nicht verstanden. Und dann fuhren sie Mama auf einer Bahre an uns vorbei, um sie nach Cagliari zu bringen. Da schrie sie nicht mehr. Wir standen um die Bahre herum und riefen ihren Namen, aber sie hielt die Augen geschlossen und sagte nichts. Kein Wort, sagte sie. Die Erzählungen wiederholten sich. Nochmals rief Emilio die Ambulanz an, nochmals fand Pepedu den Schuh und nochmals standen Enzo und Keko an der Bahre. Wir waren alle erregt, in einer seltsamen Spannung, fast einer Art Hochstimmung. Für einmal waren wir nicht nur Zuschauer, sondern Akteure in einem richtigen Drama. Es schien, als ob die Tragödie uns alle über den gewöhnlichen Alltag hinaushob und durch die Nähe des Todes ins Zentrum des Lebens stellte. Ich saß neben dem Kamin und starrte auf Antonellas offenen Schuh. Niemals sah ich sie in Strümpfen, sie fror kaum, und nur wenn es wirklich kalt war, zog sie für Vespa-Fahrten die Socken über, die ich ihr gestrickt hatte. Im Sarg trug sie keine Schuhe, weil nur noch der eine da war, der jetzt neben dem Kamin lag, und so lebendig aussah, als würde sie ihn wieder tragen. Hellgraue, dünne Kniesocken trug Antonella im Sarg und das hellblaue Kleid, Unterhosen auch und den zerschlissenen Unterrock, keine Schuhe. Sie besaß nur dieses einzige Paar. »Wird Mama sterben?«, fragte Graziana. Valentina schob mit dem Fuß Antonellas Schuh unter einen Stuhl. Nein, sagte sie fest. Mama wird nicht sterben, weil ich es nicht will. Seit sie gestorben ist, bin ich in den Sog des Todes geraten. Der Tod führt mich in den Eukalyptuswald, führt mich zu diesem ganz bestimmten Baum, in dessen Geäst ein Reiher kämpft, verheddert in eine Angelleine. Gefesselt von der fast unsichtbaren Schnur ist ihm ein kurzer Flug gelungen, der an diesem Baum endete. Er flattert nur noch schwach, reißt seinen langen Schnabel auf, ohne dass ein Ton zu hören ist. Ich renne ins Dorf, in die nächste Bar. Wer kann helfen? Achselzucken antwortet mir. Als ich zurückkomme, hängt der Reiher kopfüber im Baum. Der Tod wirft den kleinen Hund vor meine Füße. Der Fahrer des roten Autos bremst nicht einmal ab. Er muss den Schlag gespürt haben, als er den Hund erfasste und dieser weggeschleudert wurde genau vor mich hin. Er bleibt liegen, röchelt, Blut sickert aus dem Mundwinkel. Später holt ihn die Besitzerin, packt ihn schimpfend in einen Plastiksack. Der dritte in 4 Monaten, sagt sie. Ihr kleiner Sohn schaut interessiert und tränenlos zu. Er wird dir fehlen, sage ich zu ihm. Och, sagt er, e la vita. Und geht mit der Mutter davon, an deren Hand der Plastiksack baumelt. Der kleine tote Hund schlägt gegen ihre Beine. So ist das Leben. Diese Antwort gab mir auch Emilio am Tag nach der Trauerfeier, als er auf sein Motorino stieg. Ohne Helm, fragte ich, denk an Mama. Er aber zuckte die Schultern und sagte, e la vita, so ist halt das Leben. Jahre später lud Valentina uns und die ganze Familie ein zum Sonntagsessen und es war fast wie früher. Der Tisch übersät mit angebrochenem Brot, die Teller voller Reste, der verschüttete Wein auf dem weißen Tischtuch. Wir saßen oben im Haus, in der Stube, die einst Ursulas und meine Stube gewesen war. Draußen der Balkon, auf dem seit vielen Jahren niemand mehr las. Es war fast wie früher. Vielleicht begannen wir deshalb von damals zu reden. Wie Valentina und ich die Gefriertruhe abteilten, weißt du noch? Und wie sich Enka aufregte und dann doch half, alles wieder einzuräumen. Und das Buffet, fragte ich, ist da einmal jemand hinaufgestiegen? Das Buffet, das Buffet. Lachend und rufend rannten Emilio und Pepedu in den unteren Stock, die Kinder hinterher. Den Papagei schleppten sie an, dessen Batterie ausgelaufen war und ihm das Plüschfell verklebte. Und das Geisterbuch mit den immer noch knarrenden Türen. Weißt du noch, wie wir gestritten haben, fragte Valentina. Altroque, sage ich, ein Ausdruck, den ich im Norden gelernt hatte. Altroque. Gestritten ist gar kein Ausdruck dafür. Testardi wart ihr, unglaubliche Dickköpfe. Emilio grinste leicht verlegen und Pepedu fragte, kennst du den? Es trafen sich einmal 2 Hunde und der eine hatte einen Knochen. Dem ohne Knochen lief das Wasser im Maul zusammen. Woher kommst du? Fragte er den mit dem Knochen. Der riss das Maul auf und sagte von Bari. Und natürlich fiel der Knochen heraus und der andere nahm ihn. Jetzt wollte der von Bari besonders gescheit sein und fragte seinerseits, woher kommst du? Von Sorrenti, sagte der sardische Hund mit zusammengebissenen Zähnen. Sie waren ein bisschen stolz auf ihre Dickköpfigkeit. Eine sardische Notwendigkeit, die ihnen das Überleben garantierte, durch alle Besatzungen hindurch. Die kleine Lilli aber sagte, ich kann Sorrenti sagen und den Mund ganz weit aufmachen. Ja, und noch den Schluss, weil ich ja am Anfang angefangen habe. Ist es ein Zufall, dass gerade in diese Ferienwochen der 20. Geburtstag Grazianas fiel? Schon vor Tagen hatte sie unter dem entsprechenden Datum dick auf den Kalender geschrieben, My Compli. Eine italienisch-englische Sprachvermischung, die ich eher in Zürich als in Sardinien erwartet hätte. Es war ein Fest in Rosa. Graziana trug ein rosa Leibchen, rosa Hosen und hochhackige rosa Schuhe mit strassverzierten Riemchen, darüber eine Schürze, blau und grün kariert, die sie den ganzen Abend über auszuziehen vergaß, Die Schuhe hingegen schleuderte sie nach einer halben Stunde von den Füßen, stand barfuß am Herd und am Trog, indem sie gegen 9:30 Uhr den Salat wusch. Wir waren seit 8 Uhr da, pünktlich. Wir waren die Großmütter unter lauter jungen Leuten, wurden mit Respekt, aber ohne großes Interesse behandelt. Das Geburtstagsfest endete spät mit einer rosa Torte, die Enza mittags gebacken hatte. Eine rosa Müdigkeit überkam mich, eine Zufriedenheit, die ich hier in Sardinien seit Antonellas Tod nicht mehr gekannt hatte. In diesem wohligen Zustand schreckte mich weder das Leben noch der Tod. Neben mir saß meine Morosa, meine Liebste, und ich griff unter den Tisch nach ihrer Hand. Ich schaute meinen Wahltöchtern zu, wie sie die Teller zusammenstellten und die Torte anschnitten. Wenn, dachte ich, wenn das Leben rund ist, wie Tore behauptet, rollt es sowieso dahin, wo es will. Und es wird so lange weiterrollen, wie es will. Eines Tages wird mein rundes Leben meinen Tod treffen. Sie werden sich die Hand geben, dachte ich. Und selbst dieser Gedanke erschreckte mich im Augenblick nicht. Vielleicht sind sie wirklich unzertrennlich, der Tod und das Leben. Vielleicht ist das Leben die Torte und der Tod der Zuckerguss. Ich spürte, wie er lachte hinter meiner linken Schulter. Dankeschön.
Brigitte Keller und Rosemarie Schmidt haben auch sich ausgetauscht über das Buch Lamento.
Lamento von Esther Spinner ist ein Buch, das Rosemarie Schmidt und mir, Brigitte Keller, sehr gut gefällt. Und zwar in ganz verschiedener Hinsicht. Mich hat das Thema, diese Lamento ist ja ein Trauergesang, das hat mich sehr interessiert, wie Esther Spinner das beschreibt. Ich wusste, sie hat eine Freundin verloren in Sardinien und sie war sehr oft und sehr lange in Sardinien. Es hat sie sehr getroffen, aber wie sie dann als Autorin damit umgeht, wusste ich nicht und es überzeugt mich sehr, wie Esther Spinner das realisiert hat als Autorin. Es ist ein Buch geworden über Liebe, über Leben und Tod, über die Akzeptanz von beidem. Aber es ist nicht so, dass sie theoretisch darüber spricht, sondern es hat sie tief getroffen, wie ein Einschnitt in ihrem Leben, dass die sardische Frau Antonella, bei der sie über Jahre immer wieder gewohnt hat, gestorben ist. Esther erzählt das aber nicht einfach geradlinig, also Leben, dann Tod und nach dem Tod, sondern sie findet eine Form. Wir wissen früh im Buch, dass Antonella tot ist, aber wir erfahren zuerst sehr viel über die lebendige Frau. Und beginnen tut das Buch, und das haben die Hörerinnen und Hörer auch gehört in der Lesung, mit der eigenen Zeiterfahrung von Esther Spinner, oder ich muss sagen, es liegt dem Buch ein autobiografischer Stoff zugrunde, aber es ist nicht einfach eine Esther Spinner, sondern es ist eine Erzählerin, die davon berichtet. Und in dieser ersten Lesestelle erzählt die Ich-Erzählerin, wie sie die Zeit erfährt, vom Norden zum Süden, und das, glaube ich, Rosemarie, das hat dich besonders auch angesprochen.
Ja, ich gebrauche gern für diese Zeit, in der ich in diesem Buch beschäftigt war. Ich war fasziniert. Und ich weiß aber auch, dass das Wort Faszinosum im Grunde genommen verhext heißt. Und ich gebrauche es hier ganz bewusst, denn ich teile mit Esther Spinner irgendetwas zu dieser Insel, zu dieser zweitgrößten Insel des Mittelmeeres. Zwar ganz Verschiedenes, aber ich teile es mit ihr schwesterlich, und ich bin so glücklich gewesen während des Lesens und es ist für mich auch eine Zeit gewesen, wenn du das Wort Zeit ansprichst. Als ich das Buch wirklich las, von Anfang bis zum Ende, habe ich mich in diesem Buch gefunden. Ich beschäftige mich mit Sardinien seit vielen Jahren aus verschiedenen Gründen, weil in dieser Insel ist noch ein Schatz vorhanden, der kulturelle Schatz, ein Abbild vom ganzen Mittelmeer. Das heißt eigentlich, durch die geschichtliche Situation kann man in den Bergen von Sardinien noch kultische Bräuche, Feste, Essen, Umgang mit Nahrung und so, noch Dinge finden, die eigentlich sonst verloren sind oder noch viel mehr abgeschwächt. Klar, das ist heute alles auch im Wandel, aber dass es in den Menschen noch irgendwie vorhanden ist, das hat mich sehr beglückt, dass es der Spinner es gelungen ist, in der Liebe zu diesem Ort, zu dieser Frau, zu diesem Wesen, von dem ich spreche. Es ist auch sehr schwierig, dies heute zu finden. Ich sage jetzt nur einen Gedanken, warum war das in Sardinien so? Sardinien wurde geschichtlich immer wieder von neuen Herrschern erobert, ganz in alten Zeiten, Phönizier, Karthager und so weiter, und heute noch eben, sie fühlen sich als Eroberer von Italien. Siehe Sprache und ihre alten Gesetze, die jetzt durch Berlusconi, die Hirtengesetze und so weiter, alles in einem Eimer geworfen wurde. Und jetzt gibt es wieder ein Bewusstsein, aber das neben allem, was eben auch bereits schon vorbei ist. Diese Eroberer zu allen Zeiten, die hatten eigentlich nur das Randgebiet, also die Meeresnähe interessiert. Im Gegensatz zu den Bergen, da waren ja die Hirten, das einfache Leben. Und jetzt aber hat sich gezeigt, dass dadurch diese Diskrepanz auch für die Sarden ganz, ganz schwierig ist. Und das ist, wenn man Sardinien bereist, einfach sehr, sehr schwierig zu finden, was eigentlich noch in Sardinien für ein Geheimnis, für einen Schatz verborgen ist. Esther Spinner hat natürlich ihren Schatz auch gefunden in der Anwesenheit an diesem Hof und mit dieser Frau. Das kann ich aber genauso sehen, also wie in meinem inneren Film. Es ist sehr schwierig, das zu suchen, und sie hat daraus einen literarischen Stoff machen können. Natürlich hatte ich vorher Bücher gelesen von Grazia Deledda, aber sie hat ja schließlich gelebt in Rom, in der Distanz zu Sardinien, sie gespürt, da muss ich noch etwas festhalten, von dem ich jetzt kein Wort finde als das, was ich gesagt habe, Faszinosum. Diese Sehnsucht, dass es da noch etwas gibt von einer Vertrauen von Menschen zu allem Handwerklichen, zu allem, was sie tun, das sie natürlich nicht beschreiben, sondern einfach gelebt haben. Aber was Grazia Deledda wollte, sie wollte eigentlich für Sardinien das schaffen, was Tolstoi für Russland war, das Bewusstsein heben. Und jetzt kommt eine Frau aus Zürich, ich lebe auch da, und kommt auf diese Insel und lässt sich hineinnehmen in etwas, das gültig ist für einen ganzen großen Kulturraum, und zwar in einer Sprache. Ich, wie du gesagt hast, Brigitte, fand es dauernd in meinem Buch, unterstreiche ich alles in den Formen, wie sie diese Zeit begegnet. Ich nenne jetzt zum Beispiel ein Bild. Das kommt am Anfang und am Ende vor. Es ist das Bild des Zitronenbaumes. Sie ist auf dem Balkon und schaut über den Hof und sie hat einen Tee und in diesem Tee ist ein Zitronenschnitz. Und sie sieht den Baum und der Baum trägt Blüten, er verblüht, er trägt Früchte. Er hat welke und neue Blätter und das im ganzen Jahr gleichzeitig. Mhm. Und im Grunde genommen ist das ein wunderschönes Bild für das, was ich auszudrücken versuche. Es gibt und gab in den frühen Kulturen eben nicht nur immer das eine. Es war immer, immer das Wechselseitige von Dunkel und Licht, von Kommen und Gehen, im Wandel der Widersprüche, die bedingen. Und das heute zu suchen, ist sehr schwierig. Ich habe es gefunden, dank eben diesen Überlegungen, und war dann so glücklich, dass es Esther Spinner in einen Roman binden konnte. Darum war das Glück groß. Ich würde nur sagen, meine Tochter, die wusste um meine Begeisterung für Sardinien. Die war dort mit ihrer Familie in den Touristikorten. Kannst du das nicht mehr finden? Die sind so wie alle anderen zum